Das Jazzgespräch.
Gut. 3, 2, 1, Start. Willkommen zum 7. Jazzgespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, für alle, die zum ersten Mal dabei sind, in dem Podcast Das Jazzgespräch geht es, ja, wie aus dem Titel nicht anders zu erwarten ist, um Jazz. Es unterhalten sich wie auch sonst immer zwei Freunde aus Österreich. Ich bin Stefan und mir gegenüber sitzt digital zwar nur, aber immerhin Dieter. Und nachdem das letzte Mal ich das Thema vorgestellt habe, wird das heute Dieter übernehmen. Du hast ja auch das Thema für heute vorgeschlagen. Und ja, ich gebe das Wort an dich.
Danke, Stefan. Servus zunächst einmal. Hallo Leute da draußen. Das heutige Thema, wenn ich jetzt mal sage, liegt mir besonders am Herzen, glaube ich, wiederhole ich mich. Es ist bis jetzt jedes Thema so gewesen, dass ich dann beim drüber nachdenken draufgekommen bin, dass es mir besonders am Herzen liegt. Aber diesmal kriegt ein extra Mascherl und liegt mir noch besonderer am Herzen als bisher. Und zwar handelt es sich um eine eigentlich sehr knappe Periode, die sich abgespielt hat um unseren Geburtsjahrgang 1964. Also ist schon deutlich mehr als 50 Jahre her. Um diesen Jahrgang herum sind nämlich speziell von unserem schwerst wertgeschätzten Label Blue Note eine Reihe von ganz grandiosen Alben entstanden, die im weitesten Sinne dem Thema Avantgarde-Jazz zuzuordnen sind. Und die sind für mich, das habe ich beim näheren Studium dann auch bewusst noch einmal für mich schließen können, in einer absolut konsistenten Reihe. Da hat eine kleine Gruppe von Musikern etwas getan, was in Wirklichkeit bahnbrechend für den Jazz war, vielleicht sogar bahnbrechender als die Erfindung des Free Jazz. Und im Grunde genommen könnte man es verkürzt und vereinfacht sagen, sie haben eigentlich das New Thing aufgenommen, quasi um damit zu spielen und haben es dann irgendwie so richtig ausgewalzt in alle Richtungen, in den damals eigentlich standardmäßig als die Richtung, die, wo sich die meisten Musiker orientiert haben, haben es in Richtung Bebop oder Post-Bop, Post-Bebop ausgerollt, haben es modal geknetet und gewalzt und haben, und das ist für mich fast das Spannendste, oft auf einem Album extreme Avantgarde-Nummern, die sehr starke Free-Jazz-Aspekte hatten oder reiner Free-Jazz waren, beinhart gemischt mit Dingen, die dann sogar weit über die Zeit hinaus gewiesen haben. Schönstes Beispiel für mich ist der Herbie Hancock gewesen. Der hat auf Empyrean Isles, auf der zweier Seiten ist das, glaube ich, drauf, fängt da an mit einem, wurde dann später zu einem echten Standard, Cantaloupe Island. Das weist total in den Funk hinein und in die Disco-Musik eigentlich sogar und war seiner Zeit weit voraus. Und das nächste Stück ist dann so ein richtig beinhartes, klassisches, geniales Avantgarde-Stück. Der Egg heißt es, glaube ich, das Ei.
Darf ich dich kurz unterbringen? Was ist das heutige Thema?
Oh, habe ich das Thema noch immer nicht wirklich genannt? Okay, nein. Das Thema ist, um es auf einen Punkt und in einem Satz zu sagen, Blue Note Avantgarde-Alben Mitte 1960.
Okay, letzte Woche hat es noch geheißen in der Vorbereitung, wir machen heute kammermusikalischen Jazz.
Ja, das ist in Wirklichkeit überhaupt kein Widerspruch.
Gut. Weil nur, dass wir vom Gleichen reden.
Nein. Ja.
Gut. Ich habe heute aus meiner Platensammlung Alben rausgezogen, die ich in diese Zeit der Orte und in dieses Thema Orte, und es sind jetzt beispielhaft 12 Alben, die da vor mir liegen, und es gespannt, ist mir dann aufgefallen,
bist wie ich.
Das, was du jetzt ohnehin schon vorweggenommen hast, alle Alben sind von Blue Note, alle Alben sind zwischen 1963 und 1965 entstanden, die darauf spielenden Musiker wiederholen sich immer wieder, also es ist vielleicht zwei Handvoll insgesamt, mhm, oder zweieinhalb Handvoll. Und was ein weiterer roter Faden, der sich durch die Alben zieht, ist, was glaubst du?
Hm, Da gäbe es jetzt mehrere Dinge, die da in Frage kämen. Ich bin gespannt,
was Sie, Sie sind alle an einem Ort aufgenommen worden, der sehr bekannt ist.
Und Sie haben
oder
wahrscheinlich
in einem Studio
aufgenommen. Sie haben einen Tonmeister gehabt.
Ja, genau, Rudi van Gelder hat alle diese Alben aufgenommen. Ja, das heißt, würden wir jetzt im Jahr 1964 leben, wäre es wohl am gescheitesten, wir würden uns dort irgendwo einquartieren im Studio, weil dann würde man die Jazzgeschichte 1:1 jeden Tag mehr oder weniger miterleben. Ja, ich glaube, dass dort fast jeden Tag aufgenommen worden ist. Dort Meilensteine entstanden sind, wie du es schon erwähnt hast.
Was übrigens auch so spannend ist, finde ich, das war ein Label, es war nicht das einzige Label, aber das ist beispielhaft für alle anderen. Die haben ganz brutal die Musiker spielen lassen. Die haben dann einfach wirklich Sachen, wie schon zuerst gesagt, die sehr, sehr traditioneller Jazz waren, angereiht in der Session ans nächste Stück, das extremst free-jazzig war. Und da ist keiner aufgestanden, kein Produzent, und hat gesagt, halt Leute, so geht das nicht, das kann sich am Markt nicht wirklich etablieren, das kann man nicht verkaufen. Super, super spannend, was die da gemacht haben. Die haben offensichtlich darauf geschissen, was der Markt hergibt. Also mal so, sie haben nicht so sehr darauf geschaut, was am Markt gefragt ist, sondern haben einfach eher das gemacht, wonach ihnen war. Wahre Kunst.
Es ist, ich würde es gerne so als Free Jazz bezeichnen. Ich glaube, wir haben den Begriff ohnehin schon überstrapaziert in den letzten Sendungen. Es ist, ich glaube, du hast es eher auf den Punkt gebracht mit kammermusikalischer Jazz. Es ist sehr wohl in den einzelnen Stücken extrem viel Struktur drinnen. Und natürlich wird es soliert, ja, aber es wird auf eine ganz eine andere Art und Weise gespielt, als man das noch Anfang der 60er Jahre kannte, aus dem Bebop oder aus dem Hardpop. Es ist, glaube ich, sogar auch die Überwindung des Modalen. Oder sind modale Elemente drinnen, aber es ist eigentlich schon überwunden in diesen Alben. Mhm. Die Frage, die mich umtreibt, wenn man also die Alben anhört, warum sich das nicht fortgesetzt hat? Weil so spätestens ab, ja, also es gibt schon noch Alben danach, 66, 67, aber ab 68 würde man sagen, war diese Zeit komplett zu Ende. Ja, man ist dann schon langsam in die Soul-Jazz, Funk-Jazz, Fusion-Richtung gegangen. Es ist sehr spirituell geworden. Das waren halt verschiedene Richtungen. Aber dieses Kammermusikalische, das hat es dann erst, glaube ich, in den 80er Jahren wieder gegeben, oder?
Genau, 80er Jahre. Tim Byrne fällt mir zum Beispiel ein, war einer von denen, die das dann aufgenommen haben, den Faden. Du, ich glaube, das ist vielleicht sogar schon heute implizit gesagt worden, ein bisschen am Beispiel des wirklich großartigen Albums Made in Voyage von Herbie Hancock, der da, wie gesagt, Cantaloupe Island, der hat da was etabliert, einen Stil. Und ich glaube, das ist auch der Punkt gewesen. In der Zeit ist so extrem viel, sehr basisdemokratisch nebeneinander, hat dort existieren dürfen. Und da ist so viel entstanden, dass dann die Frage war, was nimmt man auf? Und am Ende des Tages, jetzt habe ich gerade von der Möglichkeit gesprochen, dass Kunst zugelassen wurde. Am Ende des Tages setzt sich trotzdem am Markt das durch, was sie verkauft. Und wenn man sich jetzt gerade diese beiden exemplarischen Nummern anschaut, Cantaloupe Island und The Egg. Also uns beiden gefällt wahrscheinlich am Ende des Tages einfach, weil es spannender ist, The Egg sehr. Aber das ist einfach Musik, was du sagst, okay, da hucht der Kanal lang zu. Und das dürfte einer der Gründe gewesen sein, warum sich dann am Ende des Tages halt doch diese Musik über die Jahre ein bisschen im Äther verflüchtigt hat, im Feinstofflichen.
Ja, du hast mir gefragt, welche Alben ich da jetzt thematisch rausgezogen habe. Mhm. Ich habe es alphabetisch hier liegen, ja, deswegen wundere dich nicht, wenn das jetzt alphabetisch von sich geht.
Stefan ist ein wunderbarer.
Nein, ich habe es so rausgezogen, weil ich es ja dann wieder einordnen muss und es nicht durcheinander bringen.
Alles gut, Leute, alles gut.
Alles gut, ja. Also beim ersten Album ist klar, dass das sich nicht vorgesetzt hat, weil der Herr ist dann wenige Monate später gestorben, Eric Dolphy. Mhm. Rausgezogen habe ich natürlich Out to Lunch, klarerweise.
Überhaupt keine Frage.
Es geht dann weiter mit Herbie Hancock, das hast du schon erwähnt. Ich habe da drei Alben eigentlich rausgezogen. Erstens Inventions and Dimensions. Mhm. Das ist ein Album, das sich vielleicht von den anderen ein bisschen abhebt, weil auch die von den Musikern her, die kein zweites Mal auftauchen auf meinen Alben. Paul Chambers, Willy Bobo und jemanden, den ich nicht kenne, Osvaldo Martinez, ein Conga-Spieler. Also das tritt ein bisschen aus der Reihe raus. Aber wenn es dann weiter, wenn wir dann weitergehen zu My Point of View und Empyrean Isles, das hast du schon erwähnt. Hancock, ja, nächstes Andrew Hill, Point of Departure. Wieder mit Eric Dolphy am Saxophon. Joe Anderson kommt davor. Das nächste Bobby Hutcherson, Dialog. Verbindung, ah doch, der Joe Chambers ist da, in Verbindung zum nächsten Album oder zum letzten Album. Andrew Hill spielt hier am Klavier. Freddie Hubbard kommt übrigens sehr, sehr oft vor auf den alten Alben. Ich habe aber kein Album von Freddie Hubbard selbst rausgezogen, weil Freddie Hubbard, wenn er Lieder war, andere Musik gemacht hat. Also er war eher dem Hardpop verhaftet, aber kammermusikalisch kenne ich von ihm nichts. Aber na, vielleicht sagst du dann vielleicht was dazu.
Ja, ja.
Vielleicht die Haptons, ja. Dann Jackie McLean, One Step Beyond und Destination Out. Auf beiden Albums prominent vertreten. Der nächste, nämlich Gretchen Vancouver. Der dritte mit zwei Alben, Evolution and Some Other Stuff. Ja, und dann letzt und zu guter Letzt Wayne Shorter mit Juju und The All-Seeing Eye. Wer sehr, sehr oft auf allen Alben vorkommt, ist Tony Williams. Noch sehr, sehr jung. Wir haben das schon einmal erwähnt, wie wir, glaube ich, über Miles Davis gesprochen haben. Also Tony Williams war stark beschäftigt. Warum sind die Besetzungen sehr ähnlich auf allen Alben? Das liegt auf der Hand. Du hast es schon gesagt, das ist alles Blue Note Alben. Und die Musiker waren alle bei Blue Note beschäftigt. Und damit nimmt man sie natürlich dann auch ins Studio mehr oder weniger immer wieder die gleichen Leute.
Da muss man vielleicht noch eine andere Sache ergänzen. Es war damals so, dass die sich begonnen haben, bei Blue Note darauf zu einigen, dass sie sich wirklich ein bisschen professionelleren Produktionsbedingungen unterwerfen. Das heißt, die haben das Material nicht spontan eingespült, wie das sehr oft damals passiert ist. Und trotzdem wurden ja damals großartige Alben so richtig aus der Spontanität geboren. In dieser Zeit haben sie bei Blue Note sehr, sehr oft sich entschieden, dass sie sich die Sachen vorher anschauen, die Themen absprechen, die Noten nach Hause nehmen, die Musiker, damit sie sich dann besser auf die Improvisationen konzentrieren können. Und nicht umsonst sind um diese Zeit dann wirklich ganz maßgebliche, großartige Alben entstanden. Einige, die wir vielleicht heute gar nicht nennen oder erwähnen werden. Aber in dieser Zeit wurden speziell von Blue Note absolute Jazz-Klassiker aufgenommen. Und das ist sicher dem zu schulden, dass die sich mit den Sachen einfach ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben. Und ich sage mal so, die waren sich bewusst, dass sie die Chance hatten, aufgrund des Zeitgeistes Jazz-Geschichte auf Platte zu bannen. Und das haben sie einfach dann sehr konsequent gemacht.
Du hast erst erwähnt, dass die Musik dann gewechselt oder sich geändert hat, weil das nicht so gut verkauft worden ist. Wissen wir das, erstens? Und zweitens, was aus meiner Sicht dagegen spricht, wenn ein Label zumindest über 2 Jahre oder vielleicht auch 3 Jahre solche Aufnahmen zulässt und veröffentlicht, dürfte es vielleicht doch nicht so schlecht gegangen sein.
Naja, also dazu, soweit ich weiß, kann man sagen, dass der Francis Wolff und wie hieß sein kongenialer Partner bei Blue Note?
Alfred Lion.
Eigentlich sogar der bekanntere von beiden, würde ich mal sagen. Die haben erstens einmal damals ja mit dem Rui van Gelder eine Powermaschine gehabt. Und andere natürlich auch noch auf den als Tonmeister geht, aber der hat extrem viel gemacht. Und die haben ja wie die Wahnsinnigen damals produziert und Platten auf den Markt geworfen. Da waren natürlich ja genügend dabei, was man einfach auch gut verkaufen konnte. Und ich würde mal sagen, sie haben sich einfach geleistet, wer weiß, dass die beiden Musikliebhaber waren, der Lion und der Wolf, die haben sich geleistet, dass sie da, wie soll ich sagen, anspruchsvollere Musik entstehen haben lassen. Und ich glaube schon, dass sich das nicht so super gut verkauft hat.
Gut, die Konkurrenz war riesengroß in der Zeit. Das Impulse-Label ist gerade entstanden. Die haben mit dem John Colton ein Zugpferd gehabt. Columbia hat mit Miles Davis das Zugpferd gehabt. Atlantic Records hat auch mitgespielt. Verve Records, ich weiß nicht, was haben wir noch alles gehabt, Riverside, Prestige und so weiter. Die Labelgeschichte war eine sehr bedeutende Mitte der 60er Jahre. Und ja, Da hat natürlich jedes Label schauen müssen, wo es bleibt.
Ja.
Und die Wechsel zwischen den Labels, die sind nicht sehr häufig vorgekommen. Also wenn jetzt John Coltrane Blue Note Musiker hätte haben wollen, glaube ich, wäre es schwierig gewesen, die zu bekommen, weil sie unter Vertrag waren. Ja, aber was zeichnet es eigentlich aus, diese Musik, die wir jetzt gerade besprechen?
Naja.
Außer, dass sie oft sehr viel Geduld erfordert und sehr viel sich darauf einlassen.
Ja, das darf man eigentlich gar nicht verhehlen. Es ist so, wenn man überhaupt keinen Faible für Free Jazz hat und auch keinen Faible für ein bisschen sperrigere Musik und zum Beispiel auch mit der neuen Musik des 20. Jahrhunderts gar nichts anfangen kann, dann tut man sich sicher da ein bisschen schwerer. Aber das ist auch bereits der Punkt. Ich glaube, dass die alle damals ein bisschen rübergeschielt haben, bewusst, das war auch die Zeit, wo Miles Davis und John Coltrane ausführliche Ausflüge nach Europa gemacht haben. Die haben alle rübergeschaut nach Europa, was sich dort tut. Und das ist natürlich gerade in der klassischen Musik sehr viel Anspruchsvolles entstanden und sehr avantgardistisches. Und das war, glaube ich, die Zeit, wo man in Amerika auch versucht hat, einen Kontrapunkt im Jazzbereich zu bieten und da ein bisschen, eben Stichwort kammermusikalisch, da ein bisschen den Anschluss an die europäische ernste Musik, die Klassik, die europäische Klassik des 20. Jahrhunderts zu finden, bis hin zu Igor Stravinsky und Konsorten. Und ich glaube, das ist im Wesentlichen so ein bisschen ein Nährboden gewesen, warum sich die mit diesen Dingen auseinandergesetzt haben. Und dann war es auch so, dass das New Thing, glaube ich, denen schon extrem stark im Kopf herumgegeistert ist. Und da kommt jetzt vielleicht wieder der Miles Davis ein bisschen ins Spiel, der immer gesagt hat, er haltet Free Jazz für scheiße und hat damit irgendwie so ein bisschen das Wettrennen eröffnet im Hinblick auf, okay, also da muss doch noch irgendwas gehen zwischen dem klassischen Bebop und dem Free Jazz. Und dann ist irgendwie so diese Suche entstanden, so stelle ich mir das vor, was gibt es da dazwischen? Wo ist das Bindeglied? Und das Bindeglied war eigentlich genau diese Art von Musik, dieses kammermusikalische Umgehen. Später ist das dann meistens Avantgarde genannt worden, wo der Free Jazz sozusagen quasi sich irgendwelchen Strukturen, sei es meistens rhythmischen Strukturen oder gewissen melodischen Grundstrukturen unterworfen hat und man dann nicht mehr sowohl im Rhythmus als auch in der Melodie nur mehr komplett freigespielt hat. Und das war dann irgendwo die Konsequenz daraus.
Würdest du denn die Musik von Miles Davis in der Zeit als vollkommen anders bezeichnen? Weil wenn ich mir die Alben anschaue und die Besetzung, wir haben da Herbie Hancock, ja, wir haben Tony Williams, das haben wir schon erwähnt, wir haben Wayne Shorter, wir haben wahrscheinlich den Ron Carter auch irgendwo. Das heißt, eigentlich war das die ganze Besetzung des Miles Davis Quintett an diesen Alben beteiligt, ja, außer Miles Davis selbst.
Absolut, absolut. Eine gute Frage, ein guter Einwurf. Ich würde sagen, was bei Miles Davis seine Platten aus dieser Zeit anders gemacht hat, ich meine Miles, ESP, da sind ja so viele ganz geniale Sachen entstanden, die wir beide heiß lieben. Das unterscheidet sich in zweierlei Hinsicht, finde ich, von diesen wirklich astreinen Blue Note Avantgarde-Alben. Und zwar ist es einerseits eben das, was der Miles Davis gesagt hat, mit Free Jazz braucht es mir gar nicht kommen und seine Bandjungs haben sich da brav dran gehalten. Und das andere ist, dass der Miles Davis in der Zeit noch immer, glaube ich, und ich würde sogar fast sagen, Zeit seines Lebens immer vom Cool Jazz sehr stark beeinflusst war. Und daher würde ich sagen, dieses bewusste Verzichten darauf, den letzten Schritt in den Free Jazz zu machen, einerseits und andererseits diese Cool Jazz-Orientierung von Miles Davis, sind genau das, was seine Platten aus dieser Zeit von den Blue Note Avantgarde-Alben unterscheidet.
Ich glaube, es unterscheidet noch etwas, das reine das Alter. Ja, Miles Davis war eine Generation älter als alle diese Musiker, die wir hier jetzt beispielhaft erwähnt haben. Ja, weil Tony Williams, haben wir schon gesagt, aber Herbie Hancock und so weiter, die waren alle blutjung.
Du Stichwort Tony Williams, du hast übrigens genau zwei Alben, die ganz maßgeblich eigentlich Core-Alben dieser Zeit waren,
unterschlagen. Ja, Lifetime.
Ja, genau. Lifetime und Spring. Spring ist fast noch spannender, finde ich. Der junge Anthony Williams, wie er sich da auch auf den Platten genannt hat, hat nämlich 64 Lifetime und 65 Spring zwei ganz, ganz großartige Platten rausgebracht, die auch sehr stark geprägt waren vom Sam Rivers, der unter eigenen Namen wenig ganz große Sachen gemacht hat. Aber
naja, Fuck Your Swing Song.
Ja, natürlich, es waren welche dabei. Aber er war meistens noch schärfer und noch stärker, wann er eben in Formationen mitgespielt hat. Das ist das Schicksal von so einigen großen Jazzmusikern gewesen. Da fielen mir jetzt viele ein. Jedenfalls, der Tony Williams hat den Sam Rivers, den Wayne Shorter, der spielt auf Spring auch mit, den Bobby Hutcherson, den Herbie Hancock, um sich versammelt. Und dann gute Leute in der Rhythmusgruppe. Gary Peacock war zum Beispiel am Bass dabei auf Spring. Und hat da fast stilprägend, oder zumindest gesagt, Laddeln, also das, was da jetzt andere machen, das kann ich, junger Lackel, genauso, und hat eigentlich mit seinen Alben in diesem Genre absolute Standards gesetzt. Jetzt würde ich sagen, ich hänge da noch meine restlichen Platten dran, die du nicht genannt hast. Wobei so ist, Stefan, da ist nicht viel übergeblieben. Wir sind uns da wieder mal absolut einig. Aber neben denen vom Anthony Williams müssten zumindest zwei weitere Alben vom Andrew Hill noch erwähnt werden, weil der Andrew Hill ist eigentlich auch der, wenn ich sage, wir kennen alle anderen Musiker aus vielen, vielen anderen Zusammenhängen, aber zwei sind die erstens diesen Stil ganz, ganz stark geprägt haben und eigentlich nirgends anders mehr so großartig auftauchen wie in dieser Periode bei Blue Note, in der Avantgarde-Periode von Blue Note. Und zwar ist es auf der einen Seite der eh schon von dir genannte Gratian Moncure der Dritte. Du hast auch schon die wichtigsten Alben von ihm genannt. Evolution ist überhaupt eine von den absoluten Meilensteinen aus dem Avantgarde-Bereich. Und beim Andrew Hill gibt es neben The Point of Departure, die beim Penguin Guide auch zu Recht ein Kronenalbum ist, zumindest noch zwei weitere, die genauso gut sind. Das ist Black Fire, das ist ja früher entstanden, und Judgment. Zwei ganz, ganz starke Alben. Der Eric Dolphy hat bei Point of Departure maßgeblich geprägt. Bei Judgment war es eigentlich der Bobby Hutcherson, der ihm da perfekt als wichtiger Sideman zur Seite stand. Und bei Black Fire ist es interessanterweise vor allem der Joe Henderson, der übrigens in dieser Zeit auch ein ganz, ganz starkes Album Mode for Joe auf Blue Note aufgenommen hat.
Ist das ja schon beim Afternoon Tea?
Ja, bei mir klingeln im Hintergrund nach wie vor meine Uhren, die gehören schon inzwischen ein bisschen dazu, zu unserem Jazzgespräch, finde ich. Ja, eigentlich noch zu wenig erwähnt ist der Jackie McLean. Der Jackie McLean, der auch in anderen Zusammenhängen großartigste Musik gemacht hat. Ich liebe ihn heiß für die Sachen, die er in dieser Zeit gemacht hat. Neben den von dir schon erwähnten Destination Out und One Step Beyond, gehört unbedingt dazu, weil die erklärt auch irrsinnig viel, die bereits 1963 entstandene Let Freedom Ring.
Ja, die wird jetzt mal ausgeklammert heute.
Ja, aber die erklärt auch ganz viel von dem, was du vielleicht zuerst aufgeworfen hast. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Richtung? Eigentlich ist der Jackie McLean auch einer von denen gewesen, wahrscheinlich, die den Reigen damit eröffnet haben. Let Freedom Ring. Da steckt schon ganz viel drin, da kann man viel reininterpretieren. Ich tue es jetzt mal und sage, das ist genau der Punkt. Erstens einmal lassen wir sozusagen quasi die Freiheit so richtig einmal durchbrechen. Aber man könnte auch sagen, dass es ein bisschen so die Geschichte ist, lass die Freiheit harmonisch klingen. Also was immer man da hinein deuteln möchte, man hört sich auch wirklich gerade auf der Platte, hört man es heraus, dass er irgendwie da versucht, irgendwo so hin und her zu wandeln zwischen den Welten der Freiheit und den Welten des doch sehr strukturierten Bebops.
Ich kann mich bei Jackie McLean an zwei Dinge erinnern. Erstens an eine unnütze Diskussion, die wir vor Jahren einmal geführt haben über Jackie McLean.
Na, spannend. Zwar.
Ob er schwarzer nicht. Oder weißer ist.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und das Zweite, woran ich mich erinnere, wir hatten ihn in der Kammeroper in Wien gesehen.
Bei einem
Konzert, das mir nicht in Erinnerung geblieben ist, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, er war ganz gut. Ich glaube, er hat seinen Sohn mitgehabt, mit dem er dann auch später einige sehr, sehr lässige Alben gemacht hat. Übrigens noch einer, der uns am Herzen liegt, hat mit Jackie McLean in dieser Zeit eine Platte gemacht. Ich glaube, du magst sie nicht besonders. Ich habe sie mir jetzt wieder aufgelegt. Und ich finde sie einfach super genial. Und zwar ist das New and Old Gospel. Da spielt nämlich der Jackie McLean mit, weißt du es noch, Stefan?
Nein.
Okay, ich erlöse dich mit Ornette Coleman.
Ja, aber was heißt, die hatte ich auch in der Hand. Ja, aber ich wollte nicht mit vier Jack McLean-Alben daherkommen. Deswegen habe ich Let Freedom Ring und New and Old Gospel ja, im Regal gelassen. Ich weiß, nein, muss ja, man, mit Ornette Coleman.
Weil weißt du, in Wirklichkeit ist es so, aus dieser Zeit, wenn du sagst, was waren denn so die allertypischsten da Blue Note Avantgarde-Alben?
Nein, es war schon nicht mehr in der Zeit. Ich glaube, das ja. War 1968, ne?
Ja, aber es zeigt, es, ja, genau, 67.
Also es, ja, es ist dann schon so die Endphase gewesen, ja, diese Musik.
Passt aber übrigens auch, das, ich glaube, da sollte man auch einen Satz dazu sagen, auch die Optik. Erstens wissen eh alle, die sich mit Jazz beschäftigen, dass Blue Note einfach wunderschöne Albumcover gemacht hat. Mit höchsten künstlerischen Ansprüchen. Und die drücken aber auch alle so ein bisschen die Idee der Musik aus dieser Zeit. Also wenn man die sich anschaut und nebeneinander hinlegt, das ist so richtig sozusagen quasi wie eine Briefmarkensammlung. Irgendwie strahlen die auch ein bisschen dieses Avantgardistische aus. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich glaube, die letzte, die ich noch nennen hätte wollen. Nein, genau. Du hast eine nicht genannt. Oder hast du sie eh genannt von Wayne Shorter?
Mehrere nicht genannt. Evil. Speak No Evil habe ich nicht genannt. Nein, nur Juju und der ja. Os Jinger.
Ja. Ja. Na, die Speak No Evil ist noch mehr als die Juju und der All Seeing Eye ein echter Klassiker geworden.
Wenn du es sagst.
Und ich glaube, vom Sam Rivers haben wir auch noch nicht erwähnt, das wäre dann meine letzte, die ich noch ergänzen wollte. Die auch 1967, also doch eher später schon entstandene Dimensions und Extensions, die aber astrein mich erinnert an die Evolution von Gratian Moncure, die 4 Jahre früher, nämlich 1963, entstanden ist.
Mhm. Insgesamt muss man sagen, dass der Musikerkreis, den wir da jetzt heute erwähnen, zu diesem Thema sehr, sehr eingeschränkt ist. Mhm. Da stellt sich jetzt einmal die Frage, und es ist keine rhetorische, weil ich kann es nicht beantworten, gab es denn diese Art von Musik auf den anderen Labels auch?
Ja, definitiv. Also ich würde sagen, angefangen von Atlantic, die in der Zeit sicher, allein schon mit Ornette Coleman, eine durchaus nicht unähnliche Sache gemacht haben. Ich meine, einen Schritt weiter ist, wie wir eh beide wissen, ist es dann zur Sache gegangen bei Impulse, die in der Zeit natürlich noch
Dort fällt mir kein einziges Album ein, das vergleichbar wäre mit denen, die wir jetzt genannt haben.
Ja, du hast schon recht. Ich meine, ich habe die Frage eigentlich anders verstanden. Aber du hast recht, wenn man sagt, dieses Kammermusikalische, am ehesten noch Atlantik, das wäre so eine typische Sache, die man uns anschauen könnte. Ein bisschen sich hinsetzen, wenn man mal Zeit hat und am Nachmittag durchhören, in allem aus dieser Zeit, was die anderen gemacht haben. Wie gesagt, am ehesten würde ich sagen, könnte man bei Atlantik fündig werden. Aber du hast schon recht, es ist irgendwo etwas, was in dieser Ausprägung, in dieser Zeit, ja, jetzt wirklich woanders entstanden ist. Ja.
Vielleicht springen wir jetzt 2 Jahrzehnte nach vorne. Ich habe zuerst gesagt, die Musik hat dann irgendwann geändert, diese Art von Musik, und ist in den 80er Jahren ist wieder aufgegriffen worden. Du hast mir zugestimmt, damit bist jetzt du derjenige, der Beispiele nennt.
Oh Gott, heute hauen wir uns die Eier hinein, die faulen, es ist schlimm. Die russischen Eier, die vom gestrigen
Tag. Es ist ja keine Schande, wenn du sagst, dir fällt jetzt nichts ein, spontan.
Nein, du, es ist, da gibt es eine ganze Menge von spannenden Sachen. Ich habe den Tim Byrne eh schon erwähnt. Was mir einfallen würde vor allem, ist ein Label, das in der Zeit dann spannende Sachen gemacht hat. Wie heißt denn dieses Label? Irgendwas mit Black. Irgendein italienisches Label, glaube ich. Auf dem dann zum Beispiel, der mir jetzt da nicht einfällt, heute ist der Tag des Nicht-Einfallens. Wir werden es nachreichen, würde ich sagen.
Weißt du, vielleicht ganz zufällig Mr. Murray?
Ja, danke. Genau, ja. Der Murray.
Sag mal nur den Vornamen. Weil es ist nicht der Sonny Murray, der Schlagzeuger war, sondern
nein.
Genau. Der andere Murray.
Genau.
Nein, auch nicht der Bill Murray.
Nein, wie verdammt, wie heißt er denn?
Wie heißt er denn, ja.
Eine seiner Platten, die heißt Mink, glaube ich, ist eine von
diesen großen. Mink, ja, genau.
Aus der Zeit, ne?
Ja.
Dave Murray?
Dave Murray, ja. Ja, da kannst du recht haben. Dave Murray. Ja. Also der wäre mir jetzt auch eingefallen, ja. Also
ja,
als Protagonist.
Ja, also da ich habe jetzt ganz, ganz viele Gesichter vor mir und auch Platten aus dieser Zeit, die so ganz, ganz typisch in diese Richtung gehen. Die sind aber alle im Grunde genommen, neben dem, dass sie so eigenständig und outstanding sind, nicht wirklich so in den großen Jazz-Kanon eingegangen, wo man sagt, das ist hunderttausendfach verkauft worden.
Naja, das ist ja in einer Zeit entstanden, wo die wenigsten Menschen Jazz gehört haben. Ja? Also im Grunde war das eine Zeit, wo man auch hätte sagen können, als Außenstehender, Jazz gibt es doch gar nicht mehr, Jazz ist doch längst tot.
Ja, hast recht. Übrigens, es ist Black Sand Records.
Black Sand Records, mhm.
Ja.
Das ist ein italienisches Label?
Ich glaube. Kann aber auch ein Blödsinn sein, ja.
Ich glaube, dass das eher amerikanisches ist.
Und Soul Note, Black Sand und Soul Note, das waren die Labels, die so in den 80er Jahren dann super spannende Sachen gemacht haben. Apropos, Black Saint and the Sinner Lady fällt mir ein, und das wäre eigentlich jetzt unser Missing Link.
Das ist Mingus, aber das hat der mit Kammermusik nichts mehr zu tun.
Ah, doch. Also gerade Black Saint and the Sinner Lady beispielsweise.
Nein, da muss ich absolut widersprechen. Ja,
ja Leute, aber, hört euch rein und dann entscheidet ihr.
Aber kurz zurückkommend auf den Dave Murray, also Mink 1980 und Home 1981. Home.
Ja, genau. Ja. Das waren die zwei großen Standardwerke, wo er Großes geschaffen hat. Und das ist so richtig klassisch Kammermusik der 80er Jahre.
Ja, und da kämen wir dann zu Musikern, über die wir heute besser nicht reden, weil ich nicht vorbereitet bin, aber Henry Threadgill und
Konsorten. Ja, natürlich, Konsorten. Der Threadgill, genau, danke. Der ist mir auch jetzt die ganze Zeit schon im Kopf herumgeschwebt. Der Threadgill ist ein typischer Vertreter dieser Richtung gewesen in die 80er Jahre.
Ja. Aber insgesamt eine wenig bekannte Phase, oder? Also zumindest für mich.
Ja, du, und ehrlich gesagt, auch weil es anstrengend ist. Ich meine, es ist in den 80er Jahren, ist es mir dann noch augenscheinlicher vor Augen gekommen. Vielleicht ist es ein bisschen die Verehrung unserer großen Helden und unseres, vielleicht sogar fast, oder eines der Lieblingslabels, nämlich Blue Note, das wir beide sehr schätzen, dass uns die Musik auch so, dass wir diese Musik so verehren. Weil die waren, gerade der Threadgill, eigentlich ein No-Name im Jazz-Bereich, für den, der nicht wirklich sich ein bisschen auskennt, der ist um nichts schlechter mit den Sachen, die er gemacht hat in der Zeit.
Ja, das stimmt.
Aber es ist dann irgendwie einfach zu anstrengend. Man hört sich eine Nummer an und sagt, okay, danke.
Ich muss jetzt dir zu beipflichten, ich habe jetzt recherchiert, während du geredet hast, Black Saint ist tatsächlich ein italienisches Jazz-Label, 1975 gegründet worden. Ja. Soul Note ist ja auch erwähnt, das 1979 gegründet wurde, offensichtlich von derselben Person. Und was hier steht, dass viele wichtige US-amerikanische Musiker der 70er bis 90er Jahre bei diesen Labels Alben aufgenommen haben, häufig solche aus dem Umfeld der Chicago Jazz-Szene.
Ja, genau.
Ja. Und ich darf es jetzt auch noch erwähnen, die Association for the Advancement of Creative Musicians.
Mhm.
Ja, die hatten ja auch diese in Chicago diese Jazz-Labels wie Strata East und ich weiß nicht, wie sie alle geheißen haben. Unter der Wahrnehmungsschwelle waren eher die Auflagenzahlen. Und weil ich es hier gerade lese, und ich glaube, das sollte man auch nicht vergessen, die beiden Herren Moore, Richard Abrams und Don Pullen. Don Pullen ist mir, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr sehr, sehr positiv aufgefallen. Der hat Mitte der 70er Jahre in der Mingus Band gespielt.
Mhm.
Und es war ja diese Veröffentlichung eines, also die Box-Veröffentlichung eines Konzerts von Charles Mingus. Aus 75, ich glaube aus Detroit. Und da hat der Don Pullen eine maßgebliche Rolle gespielt, aus meiner Sicht, bei diesen Aufnahmen. War großartig. Ja. Ja. Aber ist ein Thema für eine eigene Sendung.
Absolut, absolut.
Zu weit zu gehen jetzt.
Ja. Ich meine, du fällt mir nämlich auch sofort spontan der Lester Bowie ein, der man eigentlich auch in diesem Zusammenhang nennen sollte. Nur das geht dann schon sehr, sehr stark eigentlich auch ein bisschen in Richtung Ethno-Jazz. Aber im Grunde genommen hat auch der Lester Bowie mit seiner Formation ganz, ganz grandiose Sachen gemacht in der Zeit, also Mitte der 80er Jahre, würde ich mal sagen, die durchaus auch in den Avantgarde-Jazz-Bereich zugeordnet werden könnten.
Ja, ich denke, wir haben es wieder nicht erschöpfend behandelt, unser Thema, und deswegen ist jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, dem ein Ende zu bereiten. Was meinst du? Oder willst du noch was Wichtiges loswerden?
Nein, ich bin absolut bei dir. Das Einzige, was ich noch dazu ergänzen möchte, ist genau das, dass man im Grunde genommen eigentlich immer sich bewusst dazu zwingen muss, abzuschließen, weil es ist ein bisschen, jedes Jazzgespräch ist, erlebe ich ein bisschen so wie die Büchse der Pandora. Wir greifen da hinein und in Wirklichkeit wird es mit jedem Satz, den wir sagen, größer. Und das ist auch das, was ich mir denke, was uns beiden Spaß macht. Und ihr da draußen, Leute, wenn es euch irgendwo, wenn ihr da den Faden emotional aufgreifen könnt und sagt, hey, das ist wirklich spannend, dann wird es euch genauso gehen, wie es uns geht. Du greifst da hinein in die halbgeschlossene Dose und was da drinnen ist, das wird größer und größer und größer, sobald du die Dose ein bisschen aufmachst. Das finde ich cool.
That's life.
Ja, okay.
Okay, dann bis zum nächsten Mal. Hat uns gefreut. Wir bleiben dran. Wir werden uns auch beim nächsten Mal wieder bemühen, ein spannendes Thema zu finden. Also zumindest für uns ist es immer ein spannendes Thema. Wie das der Hörer oder die Hörerin da draußen erlebt, weiß ich nicht. Aber ich bin da zuversichtlich.
Ich kann euch sagen, Leute, wie ich es erlebe, nachdem der Stefan sich bereits verabschiedet hat, nämlich er wird mich jetzt dann gleich, sobald wir hier abgeschlossen haben, wieder nerven, was ist unser nächstes Thema, und ich werde sagen, scheiße, ich habe keine Ahnung. In diesem Sinne, liebe Leute, tschüss und seid gespannt auf das, was dann kommen wird.
Baba.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.